Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der neueste Furz in unseren Medien ist GLP. GLP, nicht GLP selber, sondern die Idee. Und die wird nur vorgetragen von Journalisten, die keine Ahnung haben. GLP soll jetzt zum Bundesrat kommen, weil, ich weiss nicht was, die Mitte keine Kandidaten hat. Oder was ist das Argument? Dominik, was sind da die Neuigkeiten?
Ja, es scheint fast. Der Fabian Renz, er schreibt, Grünliberale bitte angreifen und das Bundesratsticket von der Mitte überzeuge ich nicht. Darum muss GLP jetzt endlich den Sitz angreifen. Wir können später dann einen Sitz von der FDP wieder der Mitte geben und dann sei endlich das grosse Problem gelöst, weil nämlich, das ist ja der Stachel im Fleisch von Fabian Renz, weil die SVP und die FDP zusammen 4 Sitze haben und das ist ihm natürlich zu viel.
Genau, und wenn dann halt noch ein Mittevertreter angedroht wird, wo eben entweder Martin Pfister heisst oder Markus Ritter, wo beide auf der bürgerlichen Seite sind, dann passt das dem Fabian Renz nicht, weil die SP nach der Zählung vom Tagesanzeiger ja 87% Wähleranteil hat in der Schweiz. Also brauchen sie auch so viel im Bundesrat. Ich meine, jetzt ehrlich gesagt, ich meine, du kennst den Fabian Renz viel besser als ich, hast ja das Vergnügen gehabt, mit dem zusammenzuarbeiten. Ich muss sagen, für einen Journalist, der so lange im Bundeshaus ist, so einen Schrott habe ich jetzt also noch nie gehört. Oder was das Herzige ja ist, und das weiss jeder, der im Bundeshaus ist, der Punkt ist ja, bei allen Bundesratswahlen, es geht immer um die Frage von der Retourkutsche. Also ein SP, die wäre ja vom Affbissen, wenn sie jetzt sich nicht würde, daran halten, dass natürlich die Mitte einen Anspruch hat, einen völlig unbestrittenen Anspruch hat auf einen Sitz und einfach die Mitte würde einen Sitz wegnehmen. Was wäre denn los? Dann wären die nächsten 2 Wahlen, wo die SP Vakanz hat, könnten die 3 bürgerlichen Parteien sagen, jetzt werden die rausgerührt. Jetzt sind sie weg vom Bundesrat, was natürlich sehr schön wäre, aus personalpolitischen Gründen, weil ja, es gibt wahrscheinlich niemanden, der so viel sozialdemokratische Beamten anstellt wie sozialdemokratische Bundesräte. Das ist ja da, wo unsere lieben bürgerlichen Bundesräte viel zu wenig machen. Oder? Die ganze Personalpolitik von der linken Departement ist immer so, dass am Schluss sie kommen, das sind 100 Beamte, die sind entweder bürgerlich oder neutral und dann gibt es noch 2 Linke und am Schluss sind 100 Linke. Das ist einfach so, das machen die. Das hat der Leuenberger gemacht, das hat der Berset gemacht. Das machen jetzt wahrscheinlich Jans und Baumschneider ein bisschen weniger erfolgreich, weil sie ein bisschen weniger Schlagkraft haben. Aber letztlich ist das, was die SP macht seit 1943. 1943 sind sie noch eine kleine Minderheit gewesen und haben ein bisschen schauen. Jetzt sind sie das schon lange nicht mehr. Aber sie tun sich immer noch gleich verhalten.
Ja gut, so wahnsinnig gross sind sie nicht, oder? Sie haben irgendwie 16%.
16%, genau.
Und haben gleich viel Bundesratssitz wie die SVP mit 29%. Das darf man auch wieder mal erwähnen. Und das andere Lustige ist natürlich, es gibt durchaus, gibt es Gründe zu überlegen, die SP nicht mehr im Bundesrat zu haben, angesichts der Tatsache, dass sie die radikale Rote Khmer-Initiative von den jungen Grünen unterstützt, wo die Schweiz auf Kirgisistan zurückbomben innerhalb von 10 Jahren und letztlich alles kaputt machen, wo auch der Wohlstand wäre, wo man dann könnte verteilen. Das ist ja der Unterschied von der heutigen SP zur eigentlichen SP. Das Lustige ist aber, nur wegen der Grünliberalen. Die jungen Grünliberalen, die haben also per Medienmitteilung mitteilt, sie wären also parat für eine Bundesratskandidatur. Jetzt nehme ich an, der Fabian Renz tut jetzt dort zurückschreiben und es gibt jetzt ein neues Lobbying-Beratungsbüro Fabian Renz. Wahrscheinlich macht das günstiger als der alte Fahrner, der gesagt hat, 1 Million Franken langt und ich mache aus einem Herdöpfelsack mache ich einen Bundesrat. Ich weiss nicht, wie viel das kostet, aus einem jungen Grünliberalen einen Bundesrat zu machen anstelle von einem Mitte.
Gut, leider ist natürlich der Fabian Renz nicht so ein guter Berater wie seinerzeit ein Fahrner. Ich glaube, der Fabian Renz könnte auch einen Otto von Bismarck, einen Alfred Escher oder sonst irgendeinen Nobelpreisträger nicht zum Bundesrat machen. Der ist so unfähig, der hat so keine Ahnung vom Bundeshaus. Hör auf, schreiben, Fabian Renz. Das ist eine Zumutung für deine Leser. Das ist so eine Desinformation, die du da bringst. Du noch wieder mal ein bisschen vernünftig denken und nicht nur aktivistisch. Also muss schon sagen, Starkstück. Nimmt mich wunder, wie die GLP da reagiert, das abgesehen von der Babyabteilung, die so keine Ahnung hat, aber die Jürgen Grossen hat sich ja schon eigentlich geäussert. Die Erwachsenen wissen es selber. Das ist so ein Pipe Dream, dass es eigentlich schade ist, dass man überhaupt darüber redet, und das haben wir jetzt auch gemacht.
Markus, etwas müssen wir noch bringen. Ich meine, dass dir kommt die grosse Ehre zu. Du hast gezählt, wie viele Absagen dass es gegeben in der Mitte. 26 Leute haben verzichtet darauf, Bundesrat zu werden. Das ist wirklich, ich glaube, das ist Rekord seit 1848, oder?
Ja, und ich glaube, ich kann nicht mehr sagen, ich glaube, 12 Frauen und 14 Männer. Ich meine, ja. Frauen, 12 Frauen. Und Mitte Frauen sind am Anfang angetreten und man hat wirklich das Gefühl gehabt, sie hätten Golda Meir, Indira Gandhi und Margaret Thatcher hätten sie ihrem Portfolio. Also meine, Entschuldigung. Nein, es ist so peinlich. Ich meine, irgendeiner würde ich sagen, Christina Bachmann ist ja eine lustige Frau. Aber vielleicht einmal einen anderen Beruf wählen. Vielleicht nicht unbedingt in der Politik sich äußern, weil das ist jetzt so Fabian Renz-mässig gewesen, in der Fabian Renz-Skala nach unten. Minus 25, würde ich sagen. Entschuldigung. Also, nein, so unrealistisch. Aber was ich eben wirklich lustig finde, muss vielleicht noch schnell ein bisschen ernst sein, weil die SP redet ja auch ein bisschen so. Es geht nicht nur um Politik. Es geht einfach darum, dass Mitte, da merkt man nämlich auch, was für ein Verhältnis die Linken zu der Mitte haben. Mitte ist Partei vom nützlichen Idiot. Und wenn die nicht linke Kandidaten bringen, wie zum Beispiel Viola Amherd, dann ist plötzlich die ganze Konkordanz in Frage gestellt. Das ist eigentlich wahnsinnig, oder? Und auch da muss man sagen, Mitte merken das endlich. Merken das. Dass ihr ständig missbraucht werdet von denen und eure Partei eigentlich auf dem Altar opfert, weil die Partei tut das nicht gut. Markus Ritter oder Martin Pfister, wo bodenständige Bürgerliche sind, bringt euch wahlmässig todsicher mehr als irgendwelche Linksabweichler, die einfach ja, nur der SP Freude machen.
Und wenn die Mitte nicht mehr taugt als nützliche Idiotin, weil sie eben keine linke Leute aufstellt, dann schaut man nach dem anderen, nach dem nächsten nützlichen Idiot. Und man wird dann fündig bei den Grünen-Liberalen. Also darum, Jürg Grossen, auch du musst aufpassen, dass man dich nicht auch noch mehr zum nützlichen Idiot macht.
Genau, man sucht immer, oder, das hat die SP eine gute Nase und unsere Journalisten, die auch alle der SP nahestehen oder den Grünen, eine gute Nase für Pseudobürgerliche, oder, wo man kann verkaufen als Bürgerliche, weil die Leute so dumm sind und man das Gefühl haben, ja, das ist ganz ein Bürgerlicher, dabei sind sie einfach links, sind einfach links. Aber tun sich nicht getrauen, dass sie sagen, dass sie eben wirklich links sind. Das ist schon ein Charakterschaden eigentlich, wo eigentlich schon mal sie sollte disqualifizieren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Grosses Thema, grosse Aufregung. Grosses Thema, der Zollkrieg, wo der Donald Trump angezettelt hat. Übers Wochenende. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, der Donald Trump hat verkündet, er werde die 25% Tarif, also Zoll, auf Kanada, Mexiko und möglicherweise auch bei der EU anwenden. Ausser, wir können dann einen Deal machen noch mit UK oder so. Die Schweiz hat er aber nicht erwähnt. Und jetzt ist man natürlich in der Schweiz ein bisschen nervös. Betrifft uns das auch? Betrifft uns das nicht? Ja, wir hoffen, dass die Schweiz natürlich das nicht betrifft. Unsere Leute hoffe ich, dass sie bereits bestehende Kontakte zur Administration Trump nutzen, um ihm beibringen, dass wir nicht die EU sind. Und umgekehrt ist klar, dass es, wir müssen auch schauen, dass wir nicht bei der EU mitmachen, weil die EU, die sagt, ja, also wenn der Trump Zoll gegen uns verhängt, dann tun wir die gleichen Zoll gegen Amerika verhängen. Und die Schweiz tut gut daran, dass sie auch den Amerikanern sagt, dass sie bei diesen Gegenzöllen von Brüssel auf keinen Fall mitmacht.
Genau, und da muss ich sagen, heute war ja der Tag der Wirtschaft von der Economy Suisse, unserem wichtigsten Spitzenverband. Ich habe jetzt nur eine Pressemitteilung gelesen. Ich weiss nicht genau, was der Christoph Meder gesagt hat, aber in der Pressemitteilung muss ich sagen, nicht erfüllt. Oder? Da tut er auch, tun Sie auch, die Economy Suisse, eigentlich den Eindruck erwecken, wir, Europa und die Schweiz, müssen jetzt eben schauen, dass wir das und das miteinander machen, damit eben die neue Herausforderung, die da aus Amerika kommt, irgendwo kann pariert werden. Das ist jetzt meine Worte, ich gebe es zu, aber meiner Meinung nach völlig dumm. Also bitte, die Economy Suisse hätte ich müssen betonen jetzt. Ich meine, das wird jetzt auch in Amerika gelesen. Das wird in Amerika beobachtet. Bald ist Botschafterin da. Die Economy Suisse muss jeden Tag sagen, den Amerikanern, wir sind nicht in der EU. Wir sind nicht auf der gleichen Seite. Wir sind nicht auf der Seite von Olaf Scholz, Kopf und Deckel, Christoph Meder. Nein, es ist wirklich eine Zumutung. Und das ist falsch, falsch, falsch. Wenn wir mit der EU ein gutes Verhältnis haben wollen und wir wollen das, dann hilft amerikanischer Druck sehr, sehr gut. Wenn wir gute Beziehungen haben zu den Amerikanern, die EU Glöhn uns dann plötzlich anders behandeln. Und übrigens beim Trump, oder, ist nämlich sehr auffällig. England hat er nie erwähnt. Er redet nur immer von der EU. Ist völlig klar, dass er mit Großbritannien einen speziellen Deal will und so weiter. Er hat ja jetzt auch tausendmal gesagt, wie der Keir Starmer, der Sir Keir Starmer, wie der ihm der passt und wie er den sympathisch findet und so weiter. Also er ist extrem sich bewusst, es gibt einen Unterschied zwischen EU und Großbritannien und er weiss es auch, was die Schweiz betrifft. Der Ueli Maurer, du weisst es auch, hat ja uns persönlich, glaube ich, sogar erzählt, weiss es nicht mehr, dass eine von den wichtigsten Fragen, die der Ueli Maurer hat müssen beantworten, als er damals in Washington eingeladen war, beim Donald Trump, war, gell, ihr gehört nicht zu der EU. Und das müssen wir den Amerikanern jetzt jeden Tag sagen, das hilft uns. Und nicht Economy Suisse so tun, als wären wir in einer Allianz mit diesen völlig unfähigen, untergehenden Europäern. Bitte nicht.
Gut. Ja, und es ist halt gerade tragisch, wenn das ein Wirtschaftsdachverband sagt. Weil ich meine, wo brummt die Wirtschaft? Wo? In Deutschland? In Frankreich? In Belgien? In Österreich? Hallo? Nein. Es ist klar, wie man sich orientieren muss. Ich muss sagen, die Schweizer Wirtschaft, wenn man das so ein bisschen anschaut, oder, ist natürlich viel differenzierter aufgestellt als zum Beispiel die deutsche Wirtschaft. Oder? Die deutschen Autofirmen haben ziemlich viele Fabriken in Mexiko gebaut und von dort aus mit zollfrei Autos dann eben in die USA exportiert. Das will Trump abstellen. Also dort sind wir nicht so exponiert. Viele Unternehmen von der Schweiz, die Sachen herstellen, haben auch in den USA Fabriken, tun zum Beispiel die Entwicklungsarbeit in der Schweiz machen, aber die Produktion in den USA, das gefällt dem Trump. Wir sind, je nachdem, wie man es rechnet, der 5. bis 7. grösste Investor in den USA. Das kann man immer ins Feld führen. Aber das Schlimmste ist, wenn man nicht gleichzeitig sagt, wir haben mit dem Moloch und dieser Bürokratie in Brüssel nichts zu tun. Das bin ich voll bei dir.
Genau, und das Wichtige ist ja, man hat es jetzt bei Kanada gesehen, oder? Donald Trump ist ja auch ein emotionaler Mensch, oder besser gesagt, hat eben auch einen super guten politischen Instinkt, wo die Leute stehen, wo er da zu tun hat. Und Justin Trudeau ist ja meiner Meinung nach wirklich einer der schlimmsten linksliberalen Posterboys, die es gegeben hat. Er hat auch eine furchtbare Politik gemacht, überhaupt grundsätzlich, aber am schlimmsten Corona natürlich. Und er hat natürlich sich auch immer lächerlich gemacht über den Trump und so weiter. Und das vergisst der Elefant Trump sowieso nicht. Das ist mal das Erste. Das heisst, man kann auch damit rechnen, dass die EU wieder voll dran kommt. Weil es gibt in der EU mehrere Politiker, die ganz sicher nicht nach dem Geschmack sind von Donald Trump. Und das sind vor allem die Deutschen. Also Olaf Scholz wird verschnetzelt, wenn er so weitermacht. Friedrich Merz hat bis jetzt auch nicht sich wahnsinnig intelligent geäussert. Die Einzige, die sich sehr intelligent äussert zu Amerika, ist Alice Weidel. Die hat es gecheckt. Die versteht. Dass es eine Supermacht gibt auf der Welt. Und die heisst Amerika und nicht Deutsches Reich. Das ist leider vorbei. Haben da verspielt? Gibt's nicht. Aber die meisten deutschen Politiker treten immer noch so auf, als wären sie im 4. Reich und hätten da noch viel zu sagen. Nicht checken. Mit wem man zum Beispiel auch gut auskommt, ist Macron. Und auch das wird Folgen haben, da bin ich absolut überzeugt. Er hat sogar den Vater von seinem Schwiegersohn auf Paris geschickt als Botschafter. Ist ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Man muss immer schauen, was er für Botschafter wo hinschickt. Dann weiss man ein bisschen, was er für ein Verhältnis hat zu dem Land. Und Paris, Frankreich hat er gern. Notre Dame ist er extra gegangen und so weiter. Also, wie gesagt, grundsätzlich ist das ein völlig neues Spiel. Und die Schweizer tun gut daran, wenn sie da wirklich eben neutral sind, dass wir unsere Unabhängigkeit rausstreichen.
Genau. Lustig ist noch eine Seitengeschichte zu Jaguar und Land Rover. Das ist eine Geschichte, die BBC, der Telegraph gemacht hat. Du musst dir vorstellen, nach dem Brexit, das ist ja jetzt 5 Jahre her, haben da gewisse Autohersteller aufgejault, Hilfe, oder? Wir müssen nicht mehr produzieren in Großbritannien. Großbritannien geht den Bach runter. Jaguar, Land Rover haben die Produktion in die Slowakei verlegt. Und das könnte jetzt natürlich ein Problem geben, oder? Weil die Autos, die dort hergestellt würden und in die USA gehen, die würden dann mit einem 25% Zoll beleidigt, während die immer noch in UK hergestellt werden, den Zoll nicht zahlen müssen. Oder? Da siehst du eben, wie es sich lohnt, nicht dabei zu sein bei der EU.
Umgelaufen. Was man vielleicht mal grundsätzlich zu dieser Zollkriegsdebatte muss sagen. Erstens, Die Amerikaner sind immer ziemlich protektionistisch gewesen, das muss man sehen. Also sie haben eine lange Tradition vom Protektionismus, das ist nicht unter Trump neu entstanden. Sie haben bis zum Ersten Weltkrieg praktisch den Markt völlig zugemacht. Nachher haben sie faktisch auch bis in die 50er Jahre zugemacht. Noch in den 60er Jahren ist es sehr schwierig gewesen, weiss ich selber, aus meiner eigenen Familie, BBC oder ABB, immer sehr schwer gewesen, in Amerika können überhaupt Zeug verkaufen. Auch die Schweizer früher haben immer müssen Fabriken bauen dort. Übrigens die Pharma, die chemische Industrie, hat das auch gemacht, BBC hat es jetzt gemacht. Man hat es müssen, weil die Amerikaner haben immer wieder mit Zöllen geschaut, dass sie ihren grössten, das ist der grösste Markt der Welt, können zumachen. Das haben sie immer gemacht. Sie sind nicht Freihändler. Die Amerikaner sind nicht Freihändler. Es tut mir leid, ich bin Freihändler. Wir sind aber auch Schweizer. Die Engländer sind Freihändler, aber nicht die Amerikaner. Und dann muss man sehen, dass auch heute noch, und das ist auch etwas, was den meisten Leuten nicht bewusst ist, wir haben teilweise, hat mir gerade letztens ein Unternehmer erzählt, sehr hohe Zölle für unsere Produkte, wenn wir die auf Amerika wollen, exportieren, 22%. Solche Sachen, 22%. Also das, was eben Trump jetzt anderen Ländern auch androht, haben wir schon für gewisse Warengruppen. Also man muss nicht so tun, als wäre Amerika bis zum Trump eine Hochburg vom Freihandel und ganz tiefe Zölle und so. Stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Das Zweite, was noch wichtig ist, was ich auch wichtig finde, auch in unserem Verhältnis zu Amerika, eigentlich zeigt die Erfahrung, und das hat der Wolfgang Münchau, das ist ein deutscher Journalist, der aber in England lebt und seit langen, langen Jahren für die Financial Times schreibt, der hat das sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Er hat gesagt, normalerweise in einem Zollkrieg, immer wenn du einen Handelsüberschuss hast, dann verlierst du. Dann verlierst du. Also das heisst zum Beispiel EU-Amerika. Die EU hat das höchste Handelsbilanz, nicht Defizit, eben einen Überschuss. Das heisst, im Zollkrieg kommen sie eigentlich schlechter weg. Sie sind am kürzeren Hebel. Das Gleiche ist, tut mir leid, für die Schweiz. Wir haben jetzt, was Waren betrifft, dank der Pharmaindustrie auch einen Handelsüberschuss. Also wir kämen auch schlecht weg. Wir haben aber Gott sei Dank bei den Dienstleistungen, ist viel ausgeglichener und so weiter. Und Gott sei Dank ist die Schweiz auch noch klein. Ist jetzt für die Amerikaner nicht so das Problem. Aber grundsätzlich gilt das eben zum Beispiel auch für China. China hat enorme Handelsüberschüsse bei Amerika. Das heisst, sie trifft einen Zollkrieg mehr als umgekehrt.
Rein quantitativ, ist ja klar. Ja, gehen wir weiter. Bleiben gleich in Amerika, weiter. Oder?
Wieder Amerika. Du hast es aufgebracht, USAID. Das ist so die ETSA von Amerika. Was soll mit der passieren?
Ja, der Elon Musk, der ist ja verantwortlich für das Department of Government Efficiency, hat gesagt, wir müssen USAID in den Häcksler werfen. Also wirklich abwracken die ganze Geschichte. Die Sprecherin von Donald Trump hat auch so Beispiel gebracht, irgendwie. USAID hat zum Beispiel ein Transgender, glaube ich, Comicbuch oder Theater in Irland finanziert, oder irgendwie auch etwas Gendermäßiges in Peru, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist der Ort, wo sehr viel Geld für sehr viel dummes Zeug ausgegeben wird. Und es kommt gleichzeitig mit Ankündigungen von Donald Trump, er will bei der UNRWA, dem komischen Pseudo-Hilfswerk für immer zunehmende Flüchtlinge von Palästinensern, dort will er ganz raus und auch beim UNO-Menschenrechtsrat in Genf, das ist der Rat, der eigentlich immer nur Israel verurteilt, dort will er auch sich ganz zurückziehen. Also dort die UNO-Institutionen, die nichts bringen, die internationale Entwicklungshilfe, die nichts bringen und nur kosten, die werden richtig abgefragt.
Genau, und das finde ich sehr gut. Ich finde, jetzt sollte man eigentlich in Genf sofort dem Elon Musk anrufen und sagen, ja, wir sind dabei. Die Schweiz unterstützt das, dass man den Menschenrechtsrat wieder auflöst. Und das Gebäude stellen wir sofort zur Verfügung stellen für ein Forschungsinstitut, das Elon Musk könnte sponsern, zum Beispiel KI oder eine gute neoliberale Wirtschaftspolitik. Oder wie tut man eine Bürokratie wieder auf ein Normalmass runterbringen? Oder? Genf ist ja leider, seit der Völkerbund und die UNO dort ist, meiner Meinung nach, eine Stadt, die ja, nicht gerade im Niedergang ist, übertrieben. Aber es hat nicht gut da, eigentlich die internationalen Organisationen, weil letztlich sind das alles viele Diplomaten, die keine Steuern zahlen, die nicht dort arbeiten, die nicht richtig dort leben. Hat die Stadt zu einem Raumschiff gemacht, ist eigentlich nicht gut. Wäre viel, viel besser, man würde die UNO-Gebäude alle leeren und füllen mit Startups und Forschungszentren, finanziert von Elon Musk.
Ja, und eben, von mir aus wirklich ein Forschungszentrum für Government Efficiency, das wäre wirklich gut. Aber ich habe schon so gehört, weißt, wie die Genfer jetzt fast am Durchdrehen sind. Hilfe, oder wenn das internationale Genf nicht mehr da ist, wie können wir das retten? Sie probieren noch den Multilateralismus zu retten.
Ach, ja, man
oder statt, dass sie wirklich denken, die Zeit von diesen Institutionen, wir haben jetzt nur zwei aufgezählt, aber es ist ja voll von Institutionen, die nur von dem Multilateralismus, von dem Glauben lebt, dass man irgendwie etwas besser machen können, wenn man nur genug lange Sitzungen macht mit irgendwelchen komischen Ländern. Ich meine, beim Menschenrechtsrat, das ist verrückt. Da hört man jeweils wieder von UN-Watch, deren NGO, dass irgendwie glaubt, der Iran ist irgendwie bei der Frauenkommission im Präsidium oder so.
Afghanistan,
ich weiß nicht mehr genau, ist vermutlich.
Diskutieren Anleitungen, wie man steinigen.
Das ist ja absurd.
Das ist für Genf wichtig, dass wir wissen, wie wir in Genf steinigen. Danke, Iran. Danke für die Information.
Genau. Hey. Nein, und ich bin vor Jahren einmal, bin ich einmal in Genf gewesen, habe mir den UNO-Menschenrechtsrat angeschaut, habe dort auch noch einen Diplomat getroffen von der Schweiz, den ich von früher kenne. Der hat das wahnsinnig toll gefunden. Ich bin in dem Saal gewesen. Es ist wirklich, du glaubst nicht, es ist wirklich so eine unnütze Versammlung. Es wird den ganzen Tag geredet und das Einzige, was entschieden wird, wirklich die ganze Zeit, in jeder Session, es gibt zwei so Sessions pro Jahr, es ist immer Israel. Und irgendwie, eben Syrien ist dort auch noch, Bashar al-Assad, seine Typen sind irgendwie, haben gesagt, wie toll die Menschenrechtslage in Syrien ist, im Vergleich zu der Golanhöhe zum Beispiel. Und über so Zeug hat man geschwätzt. Wirklich. Und die Schweiz hat ja immer, wenn ich dann darüber geschrieben habe, hat sie da immer gesagt, ja, man schaffe dran, den Menschenrechtsrat zu reformieren. Das macht man seit Jahren. Und man hat es jetzt halt nicht geschafft. Und jetzt sagen die Amerikaner, fertig, lustig, wir gehen. Und ich habe hundertprozentiges Verständnis, man würde es eben vielleicht gescheiter auf die Brachialart machen.
Absolut. Zumachen, schliessen. Auch wenn der Jean Ziegler das jetzt nicht gut findet, was ich sage. Und der Jean Ziegler habe ich gern, aber da kann man ihn nicht ernst nehmen. Nein, ich finde immer noch die beste literarische Beschreibung von Genf, vom UNO-Genf oder vom internationalen Genf, besser gesagt, ist immer noch Asterix bei den Schweizern. Könnt ihr schauen, wie es dort im Völkerbundspalast, die haben ja das sich lustig gemacht, wie eben dort alle schlafen. Und dann gibt es doch die hohen Sanduhren, die man muss wieder drüllen.
Genau.
Und doch immer der Schweizer und ruft rein, guck. Und dann schlafen sie nachher, dann schnell kehren und dann schlafen sie weiter. Das ist internationale Genf. Haben die Franzosen völlig richtig gesehen. Auflösen, hören auf. Genf hat so eine unglaublich fantastische, beeindruckende Wirtschaftsgeschichte seit dem 16. Jahrhundert, seit dem Jean Calvin. Seidenindustrie, nachher Finanzplatz. Eine von der interessantesten, wirtschaftshistorisch interessantesten Städte der Welt. Und seit dem Völkerbund, der vermaledeite Völkerbund, wo der Wilson, einer der schlechtesten Präsidenten, den Amerika je gehabt hat, den Genfer vermacht hat, seither geht es mit Joe Biden eigentlich abwärts. Gut, gehen wir.
Joe Biden ist auch noch so schlecht.
Ja, nein, Wilson ist im Fall verreckter. Muss ich also sagen. Wilson ist verreckter. Ganze Lösung an der Ersten Weltkrieg. Nein, ist Katastrophe. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall sind wir am Schluss von Bern einfach an dem 4. Februar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr das internationale Genf für überflüssig haltet. In dem Sinn, macht's gut. Bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch